59 Lecks, ein episches Finale. Die Premier League Finalnacht wird eine für die Geschichtsbücher in London. Wir sprechen darüber jetzt in einer schnellen und kurzen Folge. Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast. Mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Checkout. Wir sind der Sport 1 Darts Podcast und melden uns nach dem letzten Abend der Premier League Saison 2026. Und diese Premier League Saison endete natürlich mit dem Finale der Lukes. Es war eines für die Geschichtsbücher. Ich denke, das muss man so klar vorneweg schon sagen. Am Ende gewinnt Luke Littler mit 11-10 und auch die Halbfinals, die haben versprochen, die haben gehalten, was sie versprochen haben. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße erstmal meinen wunderbaren Podcast-Partner zugeschaltet, Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hi Kevin. Ich freue mich natürlich auch wieder mit dir auf diese Folge. Du hattest gerade schon fast den kleinen Versprecher drin, wir André Welgen uns jetzt hier, ne? Nein, also lass uns hier über das Finale der Premier League sprechen, den finalen Abend, Spieltag Nummer 17, die Playoffs in der O2 in London. Es hat wirklich abgeliefert. Ich muss sagen, ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, aber für mich persönlich war das der Darts-Abend, abseits der WM, der mich in diesem Jahr am meisten entertained hat.
Ja, viele andere großartige, geschichtsträchtige Abende in der Kategorie gab es auch nicht. Ja, es gab die einzelnen Momente. Wir haben es ja auch im Vorfeld des ersten Halbfinals, als nochmal auf die bisherige Premier League Saison zurückgeblickt wurde, auch gesehen. Unter anderem natürlich Josh Rock und sein neuen Darter in Belfast. Natürlich dann auch, wenn ich gerade daran zurückdenke, Littler und Van Veen, so diese Geschichte, diese Rivalry, die sich entwickelt hat. Also dementsprechend, da gab es schon den ein oder anderen Moment, aber es gab nicht ansatzweise natürlich einen Dartsabend in diesem Jahr seit der WM, der so überzeugt hat. Vielleicht kann man sogar sagen, auch die WM-Abende in diesem Jahr, weil ja traditionell eine WM ab dem Viertelfinale auch langweiliger wird, die konnten nicht damit mithalten und vielleicht oder ziemlich sicher war es der Dartsabend des Jahres bislang. An der Stelle, was haben wir heute vor? Wir machen jetzt eine schnelle, kurze Folge zu dem Premier League Finalabend, aber diese Folge, die wird für unsere treuesten der treuen Supporter noch etwas verlängert. Und zwar für unsere Patreon-Abonnenten ab 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer seid ihr dort dabei im Monat. Also das ist ein geringer Betrag für viel mehr Content, den ihr bekommt. Und heute bekommt ihr da dann noch den zweiten Teil dieser Folge exklusiv zu hören. Und da werden wir den Blick in die Zukunft wagen und darüber sprechen, welches Premier League-Format bekommen wir denn jetzt ab 2027? Welche Szenarien gibt es dafür? Ich denke, es würde uns doch schon sehr, sehr wundern, wenn Matt Porters Andeutungen jetzt bedeuten, dass alles beim Alten bleibt. Also von daher können wir da hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. An der Stelle, da findet ihr natürlich den Patreon-Link in der Folgenbeschreibung. Genauso die Links zu unseren Social-Media-Profilen und zum Sport 1 Darts Newsletter. Und an der Stelle, Micha, können wir auch reingehen in den Premier League-Finalabend, oder?
Lass uns das machen. Also fangen wir mit dem Premier League Abend an, bevor wir dann nachher über die Zukunft sprechen werden, exklusiv bei Patreon. Und ja, wir müssen natürlich als allererstes über Luke Littler sprechen, über den Mann, der hier am Ende ja im dritten Jahr in Folge in dem Premier League Finale mit Luke Humphreys auftaucht, der jetzt zum zweiten Mal den Titel hat gewinnen können. Und meine Güte, was war das für ein Endspiel am Ende des Tages? Wirklich ein absoluter Wahnsinn. Es war ein Abend, der aber jetzt nicht nur hinten raus im Finale überzeugt hat, sondern auch die Halbfinals waren schon in der Spannungskategorie relativ weit oben angesiedelt. Die Partien waren eng. Es wurde das erste Mal wirklich über alle Legs des Abends gespielt. Also wirklich ein richtig interessanter Abend. Und das ging ja auch schon los mit der Partie zwischen Luke Littler und Gervin Price.
Ja, und die war sehr, sehr interessant, denn es sah erst danach aus, als wäre es so ein entspannter Aufgalopp in den Abend für den neutralen Beobachter und für Luke Littler, denn der hat 9-4 geführt und dann kam das große Comeback. Also ich glaube, bei 9-5 waren es die 5 Matchstarts, die Luke Littler so ein bisschen achtlos liegen lässt, und Gervin Price startet nochmal richtig rein. Unter anderem, er hatte zuvor auch schon 2 High Finishes geliefert, einmal zum 1-2, also sein erster Leckgewinn war High Finish, dann zum 4-4. Dann allerdings hat das nicht halten können bis zur Pause. Also es war dann 4-6 gestanden, als es in die Pause ging.
Ich finde eigentlich, dass Littler relativ froh sein konnte, dass Price mit so ein ganz paar Problemen gerade am Anfang auf die Doppel in die Partie reinkommt. Also, dass Littler diese ersten zwei Legs gewinnt, war kein Selbstläufer. Und dass dann, ich sag mal, Gervin Price so eine Scoring-Power an den Tag legt. Also, das hätte auch, wenn Price wirklich komplett auf Zinne gewesen wäre von Anfang an in dieser Partie, hätte das auch bis zur ersten Pause auch wirklich anders ausgehen können. Ich meine, wir haben es immer wieder gesehen, gerade im letzten Jahr, dass Littler manchmal Schwierigkeiten hat, in die Partie reinzukommen und dann ein bisschen was anbietet. Und hierbei ist das Format halt nicht so lang wie bei der WM oder wie beim World Matchplay oder was auch immer. Deswegen, also wäre Price da noch ein bisschen mehr auf Zinne gewesen am Anfang schon, bevor es dann losging mit diesem galaktischen Scoring, mit den High Finishes, die er rausgenommen hat. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, am Anfang wäre sogar noch mehr drinne gewesen für Gervin Price.
Unterstreiche ich total. Also allein die Tatsache, dass er am Ende bei 3-0 High Finishes steht gegen Luke Littler, das kann man natürlich total positiv deuten. Er macht diese High Finishes, aber er hat sie halt auch gebraucht in der einen oder anderen Situation. Und hätte er sein Scoring dann ein bisschen auftürmen können, das natürlich normalerweise möglich ist, dann hätte er Littler noch viel gefährlicher werden können. Ne? Also wenn wir jetzt das Spiel so ein bisschen von hinten erzählen, ist einfach ein 4-9 Rückstand, also wann willst du den aufholen? Price hätte es fast geschafft, aber er hatte jetzt zum Beispiel auch keinen Matchstart mehr. Ne? Und dementsprechend kann man es sich einfach machen und sagen, wir reduzieren alles darauf, wie krass dieses Comeback war von Price. Dann gehört dazu weit dazu, es hätte nie so weit kommen dürfen. Und in 9 von 10 Fällen passiert das auch nicht, dass Littler 5 Matchstarts in einem Leck liegen lässt. Und ja, dann würdest du ganz anders über dieses Spiel sprechen. Also bis zur Pause, bis zum 4-6 dachte ich, ja, Price muss ich hier irgendwie immer mit dem einen Dart irgendwie rausretten, und wenn er den dann einmal nicht hat, und so war es auch im letzten Leck vor der Pause, dann schnappt halt Littler zu, und das ist dann letztendlich zu wenig. Und dann begann ja bei 4-9 dieses große Comeback. Er hatte noch ein weiteres High-Finish drin, auch unter Druck zum 8-9, macht dann den Ausgleich, und dann bricht ihm im entscheidenden Moment der Scoring total weg. Und da zeigt sich dann natürlich auch wieder diese Mega-Stärke von Luke Littler, unter Druck immer gut zu spielen. Der fällt nie in sich zusammen, egal wie die 5 Legs zuvor gelaufen sind. Und das war dann auch schon ein erster Vorbote auf den zweiten Decider, den Luke Littler noch spielen sollte an diesem Abend.
Ja, zur Wahrheit gehört aber auch, dass er in diesem Decider eben Anwurf hatte und ich sag mal deswegen auch vorweglegen konnte, und dass er schon nochmal so ein kleiner Vorteil ist, gerade auf dem Niveau, auf dem die beiden da agiert haben. Am Ende gewinnt Littler das ja auch verdient, ne? Aber ich sag mal, ich wollte nur jetzt einmal nochmal herausstellen, dass ich sag mal, ich schon noch das Gefühl hatte, dass Gervin Price am Anfang, dass da sogar noch etwas mehr drinne gewesen wäre.
Ja, absolut, obwohl er da eigentlich ja sich lange drin gehalten hat, aber er musste eben Besonderes auspacken, ansonsten hätte es auch da schon 2-8 stehen können, also dazu fehlte nicht viel. Ja, Gervin Price, vielleicht hat das dann in der Anfangsphase ein bisschen liegen gelassen, dass er hier die große Überraschung, die kleine Sensation schaffen würde. Aus seiner Sicht, das haben wir auch im Vorab-Einspieler gesehen, wäre es ja überhaupt kein dickes Ding gewesen, wenn er Luke Littler schlägt. Ich denke, mit den Punktebilanzen, wie hier der vierte gegen den ersten reingegangen ist, wäre das schon ein ziemlich dickes Ding gewesen. Auch weil Gervin Price ja sehr viele Fragezeichen nach außen transportiert hat. Ja. Jetzt gab es da offenbar eine gute Nachricht, ne? Aber auch da immer noch so ein bisschen kryptisch. Hat sich jetzt auch geäußert bezüglich der World Cup Absage. Auch da immer noch nicht alle Fragen beantwortet. Meinte so ein bisschen nonchalant. Ja, also er muss einfach mehr Zeit mit der Familie verbringen. Okay. Ne? Ich dachte eigentlich immer, der World Cup wäre ihm fast ein bisschen heilig, als stolzer Waliser an der Seite von seinem Kumpel Johnny Clayton, ist aber wohl nicht so. Ansonsten, erstmal wichtig, dass natürlich medizinisch da offenbar alles gut ist. Diese Nummer mit den UK Open Pool wird auch irgendwie als Kuriosität des Jahres in die Geschichtsbücher eingehen. Dann hat er da mit den Vögeln in der Natur gechillt. Alles war wild. Ich dachte auch kurzzeitig, ist das sein Garten? Aber dann habe ich gesehen, da ist eine Windkraftanlage. Also dementsprechend, ich glaube, die hat er nicht in seinem Garten stehen. Das so meine Gedanken dazu. Und letzter Punkt Wenn Gervin Price nicht zum Pool kommt, dann kommt Joshua Filler zum Darts. Hat er mir gestern geschickt. Er hatte kurzfristig noch Karten bekommen und musste gestern Abend nicht mehr spielen. War auch dann schon eingezogen in die Runde der letzten 64 bei den UK Open Pool und ist dann einfach mit Darren Appleton, der sein Erstrundengegner war, den Filler, glaube ich, 9-1 vermöbelt hat, ist er dann einfach gestern zum Darts gegangen und hat sich auch noch ein Littler-Trikot gekauft. Also von daher, der Mann ist hyped und hat gestern den spielfreien Abend für ihn selbst genutzt.
Ja, das ist doch wild. Ja, sehr, sehr cool. Ich würde noch einmal ganz kurz einhaken bei dieser ganzen Price-Chose, bei den ganzen Kuriositäten, die du jetzt auch aufgezählt hast, mit seiner Story da, medizinisch ist alles gut und so weiter und so fort, die er dann gemacht hat. Irgendwie war ja so nach dem Motto auf Instagram, ja, irgendwie der Test kam negativ zurück oder irgendwie sowas in die Richtung. Was war denn überhaupt Sache? Also was hat er denn überhaupt angeteasert? Er hat doch überhaupt gar nichts gesagt, dass irgendwas zur Debatte stand, medizinisch irgendwas, weiß ich nicht, er irgendwie das Gefühl hat, es ist XY oder was auch immer überprüft. Er hat doch einfach dann ohne Kontext gesagt, ja, Test kam negativ zurück, alles gut.
Ja, deswegen sage ich, er stochert immer noch viel im Nebel, beziehungsweise lässt uns alle viel im Nebel stochern. Und gibt noch einige Fragezeichen rund um Gervin Price und es ist einfach der König der Andeutungen, ne? Also das hat sich jetzt über Wochen gezogen, begonnen damit, dass er den World Cup abgesagt hat und ja, so ganz schlau werde ich aus Gervin Price wirklich nicht.
Wie schlau wirst du aus der Partie Johnny Clayton gegen Luke Humphries? Am Ende gewinnt Luke Humphries mit 10-9. Es ist irgendwie eine Partie, die ist gar nicht so einfach zu greifen. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ja, Humphries macht das, Humphries ist klar besser. Und auf einmal, nachdem Humphries mit 6-2 geführt hatte, liegt er 7-9 hinten gegen Johnny Clayton und ich habe mich schon, als es dann 7-7 stand oder als Clayton dann das erste Mal in Führung ging, wirklich gefragt, wann ist diese Partie eigentlich wie gekippt? Das habe ich irgendwie beim Schauen des Spielverlaufs überhaupt nicht verstanden. Gervin, wann hat Humphries die Führung in dieser Partie abgegeben?
Ja, gut, dass du ähnlichen Gedanken mitbringst, denn mir ging es ein bisschen so, dass ich beim Schauen, ja, ich will nicht sagen, in so einen Tagschlaf gekommen bin, aber auf einmal war halt komplett alles gekippt und keiner wusste so richtig warum. Aber wenn man sich natürlich nochmal diese entscheidenden Momente des Kippens anschaut, Johnny Clayton macht halt Johnny Clayton Dinge, ne? Das ist halt so ein kantiger Wadenbeißer an Bord und der lässt sich dann eben nicht abspeisen und Luke Humphries war eben nicht auf dem Niveau des Finals. Und dann kannst du als Johnny Clayton da relativ einfach auch reinpieksen, dann nimmst du so Leck für Leck mit und da ist Johnny Clayton dann einfach ein sehr gefährlicher Spieler und aus einem 2-6 ein 9-7 zu machen, das heißt ein 7-1 Lauf, den dann aber auch nicht nach Hause zu bringen, passt irgendwie auch total in den Abend, ne? Also, dass es Humphries dann doch noch zieht.
Muss allein ein walisisches Ding sein.
Ja, absolut. Alleine dann in dem Decider, ne? Also Humphries lässt auf Bull liegen, Clayton hat eine Chance auf Doppel 16, ist dann not amused, weil irgendwas aus dem Publikum kam. Johnny Clayton ist ja auch eigentlich immer einer, der auch negative Momente eher weglächelt. War hier jetzt gar nicht der Fall. Da hat man auch gemerkt, was ihm das bedeutet hat. Und dann checkt Humphries zum Sieg. Wenn man jetzt nur dieses Spiel auf die Premier League Liga-Phase münzt, dann ist natürlich, dann wäre auch ein Finaleinzug von Johnny Clayton sehr verdient gewesen. Also auch das wäre das absolut würdige Finale der regulären Saison gewesen. Littler gegen Clayton, weil beide ja einen großen Abstand hatten zum Rest. Aber aus sportlicher Sicht für den gestrigen Abend, um es kurz zu machen, war natürlich der Sieg von Humphries dann Gold wert.
Ja, und es war halt auch, ich sag mal, einfach Gold wert, wie diese Partie zu Ende gegangen ist, weil es halt einfach auch für den neutralen Zuschauer wirklich unfassbar spannend war, ne? Also dieser Dart of Bull, den Humphries da als Matchstart schon verpasst, der war ja so unfassbar knapp, also der hätte auch drin sein können und dann eben ja der Versuch für Johnny Clayton, beide Spieler haben Matchstarts, am Ende macht Humphries das, also ja, war auch irgendwie eine Partie, die mich auch hinten raus dann doch wieder abgeholt hat, weil man hatte irgendwie so, nachdem man nicht wusste, wie die Partie gekippt ist, irgendwie trotzdem immer noch die offene Frage, kommt Humphries jetzt nochmal zurück? Kann er es doch eigentlich wieder ziehen oder bringt Clayton das eben durch und zieht er ins Finale ein?
So ist es dann das dritte Jahr in Folge, dass die beiden Lukes im Endspiel stehen. 2024 hat Luke Littler gegen Luke Humphreys gewonnen, 2025 umgekehrt. 2026, ihr habt's gestern alle mitbekommen, gewinnt Luke Littler das Ding mit 11-10. Die letzten zwei Spiele waren ja in der Ligaphase an Humphreys gegangen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass in diesem konkreten Spiel der Trend für Humphreys sprach. Das trifft eher auf das Halbfinale Humphreys-Clayton zu. Aber man wusste ja, dass Humphreys wieder in einer ganz anderen Form ist als über weite Strecken der Premier League Anfangszeit in diesem Jahr. Sodass ich mich richtig gefreut hatte. Ich hatte auch hohe Erwartungen, dass es so knallen würde. Hatte ich jetzt aber nicht auf der Bingo-Karte. Wo standen die nach 10 Lecks? Ich glaube bei 114 und 110 oder so, ne? Das war ja Wahnsinn.
Ja, es waren auf jeden Fall beide jenseits von 110 und es hat unfassbar entertained. Also wir haben es ja auch in den letzten Folgen schon gesagt, Humphreys kam jetzt zum Glück zur richtigen Zeit wieder in Form, um uns einen spannenden Dartsabend zu bescheren. Und dass er aber so abliefert, habe ich nicht gedacht. Vor allem in dem Maß, was er bis zur Pause gemacht hat. Also das war, also wenn sich jemand schon mal gefragt hat, wie sieht das A-Game von Luke Humphreys aus, dann sieht es exakt so aus, wie das, was er bis zur Pause in diesem Finale gespielt hat. Da waren wirklich nur minimalste Kleinigkeiten, die dann nicht funktioniert haben. Und da denke ich dann einmal an diesen Versuch von den 134 Punkten, wo er den dritten Dart in Tops nicht reinsetzt. Dann irgendwie zwei, drei Lecks später schafft er das Ganze aber nochmal. Also das war wirklich Wahnsinn, was er für einen ersten Dart hatte, was er für ein Scoring hatte, was er für einen Zugang im Finish hatte. Also ja, da war wirklich alles dabei, außer eines, und das war Körpersprache und Aura.
Ja, also ich würde jetzt nicht wieder die Aura-Kiste so ganz öffnen. Körpersprache habe ich auch schon mal deutlich schlimmer gesehen. Aber natürlich ist er einfach vom Typ her nicht diese brachiale Urgewalt. Ich glaube aber auch, also wenn er so spielt, kann man ihm da keinen Strick draus drehen. Also es war jetzt nicht das, woran ich irgendwas zu kritisieren hätte. Ich habe ihn da schon deutlich schlimmer gesehen. Es gab jetzt auch wirklich nicht so die Lecks, die er so richtig weggeworfen hat, dann in entscheidenden Phasen. Das kam ja erst später. Also ein 6-4 gegen diesen Littler ist das Beste, was er realistisch rausholen konnte, sage ich. Ne? Klar, da gibt's dann den ein oder anderen Dart. Ich glaube, er stand bei 6-9 auf die Doppel, den man sich noch drin wünschen könnte, aber nicht jeder kann Justin Hood sein, ne, und einfach jeden Dart auf Doppel treffen oder ein Ricardo Petrezko damals in seinem European Tour Endspiel. Also von daher 6-4 vorne gewesen. Diese zwei Leck-Führung ja auch noch eine kurze Weile gehalten. Er geht auch mit 7-5 in Führung. Wann gab es die Chance zum 8-5? Ich meine ja, also da könnte man dann vielleicht ein bisschen was kritisieren. Dann wurden da einmal die drei Darts auf Doppel 19 verpasst, aber so knapp, dass man eigentlich wiederum nichts kritisieren kann. Also Littler ist halt so ein krasser Wadenbeißer von seiner sportlichen Qualität, dass er sich nicht abschütteln lässt. Und es war mir dann zu 80-20 eigentlich immer klar, dass Littler eigentlich derjenige ist, der es am Ende ziehen wird. Wie immer in solchen Spielen, egal ob sein Gegner Price ist, Clayton oder Humphreys. Wir können uns ja bei diesem Duell auch fast immer sicher sein, dass es knallen wird, dass es eng wird. Aber am Ende gewinnt auch immer Luke Littler.
Ja, fast immer, würde ich sagen, ist die korrekte Ausdrucksweise. Aber du hast schon recht. Also so ein bisschen hat man das Gefühl, dass egal wie gut, also nein, ich formuliere es anders. Man hat so ein bisschen das Gefühl, bei dieser Partie, wenn die beiden aufeinandertreffen, steht es Luke Humphreys frei zu bestimmen, auf was für einem hohen Niveau die beiden agieren. Aber am Ende gewinnt trotzdem Littler. Aber Humphreys darf sich wenigstens aussuchen, wie gut beide spielen. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was man bei dieser Partie hat. Diese 38 Punkte, ich bin froh, dass du es nochmal ansprichst. Ich habe es dir gestern schon geschrieben, in dem Moment. Gerade irgendwie 38 Punkte. Ich habe da in den letzten Wochen und Monaten viel drüber nachgedacht. Umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr komme ich immer wieder zu dem Punkt hinaus, dass ich es fast jedem Spieler in jeder Situation empfehlen würde, 38 Punkte mit drei Darts in der Hand direkt zu splitten, 6 Doppel 16 oder irgendwas anderes, was du da noch triffst. Du kannst fast nichts ich sag mal, verulken dabei, wenn du es aufsplitten willst, ob du dann noch eine 10 triffst oder was auch immer. Du kriegst fast immer eine bessere Ausgangslage. Und ich, so gut wie Humphreys auf der Doppel 16 ist, ich glaube, natürlich ist es immer einfach im Nachhinein dann das so herauszustellen, aber ich glaube, es wäre die bessere Entscheidung gewesen, in der Situation das zu splitten. Und mittlerweile bin ich eigentlich der Überzeugung, dass ich glaube, dass es für fast jeden Spieler in jeder Situation die bessere Entscheidung ist.
Sprechen wir jetzt über die wirklich absolute Schlussphase dieses Finals. Luke Littler dreht das Ding, geht dann bei 10-9 in Führung. Es ist auch das Resultat nicht nur der Greatness von Littler, sondern auch in der konkreten Phase ausnahmsweise von schlechten Humphreys-Momenten. Also der,
ja, aber es ist
wirklich
ein Zehner,
zwei schlechte
Littler spielt, ne? Es ist ein Zehner, den er spielt. Deswegen, das war in dem Moment dann wieder Littler Prime unter dem Druck.
Ihm hätte aber auch ein 15er gereicht in dem Leck, wo er ein Zehner spielt, ne? Weil Humphreys so weit weg war, ne? Also ich weiß halt nicht, ob er den spielt, wenn Humphreys mittrommelt. Ne? Ja, kann sein, aber es waren zwei schlechte Lecks von Humphreys und die haben ihm da dann natürlich auch den Vorteil gekostet. Das heißt, Littler ging dann mit Anwurf im 20. Leck rein und ja, dann geht dieses Break-Festival, das war es hinten raus, kurioserweise, weiter. Humphreys, der rettet das Match in den Decider, nachdem Littler einmal verpasst.
Hast du, als Littler Anwurf hatte zum potenziellen 11-9, daran geglaubt, dass es noch in den Decider geht? Weil ich dachte mir, Littler hat jetzt den Zehner gespielt, er geht jetzt mit Anwurf ans Board. Wir sehen jetzt hier noch einmal 12 bis 15 Darts und die Messe ist gelesen.
Ja, ging mir auch so, weil Humphreys ja eingesackt ist, ne? Und dementsprechend, ich habe sogar bis Mitte dieses 20. Lecks, also jetzt sezieren wir auch noch das Leck an sich und unterteilen es, aber bis dahin habe ich auch nicht mehr damit gerechnet. Ich glaube, es kam ja dann irgendwie eine Highscoring-Aufnahme sehr, sehr spät, die Humphreys dann in den checkbaren Bereich gebracht hat und Littler hatte dann eben diese eine Chance liegen gelassen und Humphreys macht es dann natürlich auch wieder blitzsauber. Also da hatte ich schon das Gefühl, er ist so ein bisschen in diesen bekannten Modus gekommen, jetzt ist auch alles egal, jetzt lasse ich laufen, und das ist manchmal der Modus, wenn du nicht mehr nachdenkst, links und rechts, der dir natürlich helfen kann als Darts-Profi.
Und als Littler dann diesen einen Dart verpasst hat zum Match, als Humphreys diese 68 Punkte checkt und dann Anwurf hat im Decider, hast du dann noch dran gedacht, dass Littler jetzt diesen Decider zieht, oder dachtest du dann vor dem Decider, jetzt bringt Humphreys es auch durch?
Gar keine Gedanken mehr, ich habe es einfach nur noch genossen.
Dann.
Genau.
Ach, das ist jetzt vorbei, hast ausgemacht. 10-10.
Ich habe es einfach nur noch genossen und hatte jetzt da keine Tendenz mehr. Aber tendenziell würde ich immer behaupten, bin ich eher bei Littler, weil er halt so oft in diesen Momenten schon dann so brilliert hat. Und das war ja dann hier auch der Fall, ne? Also er bekommt letztendlich hinten raus nur eine Chance auf Tops, weil er einen riesen Fehler einstreut bei 54. Die 11 trifft statt der 14. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil du da dann wieder merkst, was der für eine Klasse unter Druck hat. Also es ist ja nicht so, dass er neu ansetzt oder so. Er spielt einfach weiter seinen Stiefel, als wäre nichts passiert, und nutzt dann eben diese nur eine Chance, eine weitere Chance auf Tops, um das Match zu gewinnen, und dann bricht natürlich einiges aus ihm raus.
Bevor wir darauf zu sprechen kommen, ich glaube, der Moment, den Humphreys so ein bisschen den Decider gekostet hat, war diese eine verkorkste Aufnahme bei diesen 156 Punkten. Als er da, was war das, irgendwie nur 43 Punkte wirft oder sowas?
Ja, 113 Richtung. Ist er rausgekommen, ja.
Genau, also wenn er da in dem Moment nochmal eine 100 wirft oder irgendwie sowas in die Richtung, ich glaube, dann sprechen wir am Ende über den Sieger Luke Humphreys, aber das ist diese eine verkorkste Aufnahme. Und dann, ich sag mal, später danach stellt sich Humphreys ja auf 16 Punkte Rest, maximaler Druck für Littler, der verpasst die große Zahl. Wahnsinnig selten, dass das vorkommt. Darts Orakel führt da ja eine Statistik drüber. Ich habe es jetzt nicht vorliegen und im Kopf, aber es ist irgendwie so in der Kategorie, ich glaube, das fünfte Mal oder so in der gesamten Karriere von Luke Littler, dass er im TV eine große Zahl verpasst hat oder sowas. Und das halt noch in diesem Moment, das ist absoluter Wahnsinn. Aber dass er dann eben auch so cool bleibt, nochmal ein ganz bisschen Zeit sich nimmt und dann diese eine Chance, die er noch bekommt, dass er die halt nutzt. Also da kann man nur, da muss man seinen Hut ziehen. Sportlich ist das wirklich ein ganz großes Kino, weil ich glaube, da können wir uns sicher sein, wäre Humphreys nochmal drangekommen mit drei Darts in der Hand für 16 Punkte Rest in dieser Phase, 99%, dass das raus gewesen wäre.
Und auch wer dann nach dem verwandelten Matchstart, nach Matchende noch abgeschaltet hat, der hat etwas verpasst, denn es gab ja noch sehr emotionale Szenen und da müssen wir auch drüber sprechen. Also Luke Littler super emotional, Luke Humphreys super rational. Was sagen wir dazu, zu Luke Littlers emotionalem Ausbruch? Also es war ja schon relativ unerwartet, ne, dass er dann da gar nicht mehr reden konnte und letztendlich Polly James, die ja auch dieses epische Interview damals nach dem WM-Achtelfinale gegen Cross mit Luke Littler geführt hat, das Interview dann auch nicht fortgesetzt hat, weil Luke Littler keine Chance hatte, irgendwas zu sagen in der Situation.
Also ich verstehe den Littler-Punkt schon so ein bisschen, dass ihm das wahnsinnig viel bedeutet hat und dass von ihm eine sehr große Last abgefallen ist. Er hat es ja auch selber in dem Interview gesagt, solange er noch sprechen konnte. Es gab eine Zeit in diesem Jahr, da wollte er eigentlich gar nicht mehr auf die Bühne, wollte da eigentlich gar nicht Darts spielen wegen der Fans. Er hat zu Hause auf dem Sofa gesessen und zu seiner Freundin gesagt, er habe genug gehabt und das hätte da jetzt einfach gerade keine Lust, sich das anzutun. Ich kann diesen Punkt schon so ein bisschen verstehen und Littler ist noch ein junger Kerl, er ist mit all dem, was er erreicht hat, trotzdem noch in einer sehr jungen Karrierephase. Andere Spieler, Van Gerven, Price und so weiter, die haben das alle schon durch, eigentlich auch schon viel heftiger und schon in viel längeren Phasen, dass sie mal ausgebuht wurden, dass sie mal nicht gemocht wurden und so weiter, dass es mal nicht nur bequem war und sie der Superstar waren. Bei Littler war es jetzt halt in Anführungsstrichen eine neue Erfahrung, die er in dieser Saison, in dieser Premier League Saison auch mit gemacht hat. Aber trotzdem, ich sag mal, bei all dem, wie es vielleicht auch für ihn schwierig war und bei all dem, ja, wo er gesagt hat, ey, ich habe jetzt gerade keinen Bock, mir das anzutun, warum mache ich das eigentlich? Ich will jetzt gerade gar nicht Dart spielen. Bei all dem darf man nicht vergessen, dass auch ein sehr großer Teil davon von ihm absolut selbst verschuldet war. Und das gehört für mich zu der Einordnung der ganzen Sache ganz klar mit dazu. Mit der Aktion gegen Kieran van Veen, was er da als Beispiel jetzt sich da erlaubt hat. Und da, finde ich, ist dann noch ein großer Punkt, der für mich auch viel zu wenig aufgegriffen wurde. Wir hatten diese Aktion mit Kieran van Veen und dann sitzt er einige Wochen später zu Hause im Kreise seiner Familie und sagt, ich sag mal, die Fans buhnen mich aus, ich habe da aktuell keine Lust drauf, warum tue ich mir das Ganze an? Das war aber ja, ich sag mal, dann ein Zeitpunkt, wo er schon nochmal darüber nachgedacht hat zu Hause, warum kam denn nicht mal irgendjemand, ob er selber oder aus seinem Umfeld, auf die Idee, ihm zu sagen, okay, vielleicht hast du da auch selbst mit Anteil dran und das ein bisschen selbst verschuldet und vielleicht wäre es auch dran, sich dazu vernünftig zu äußern oder sich öffentlich zu entschuldigen oder irgendwie sowas in die Richtung zu machen, weil dann wird das auch besser mit den Fans und dann wird es für dich auch wieder einfacher, zurück auf die Bühne zu gehen.
Ganz wichtiger und entscheidender Punkt an der Stelle, da sind wir wieder beim Thema Umfeld. Das direkte Umfeld von Luke Littler betrachte ich als komplett unkritisch. Also alle sind ja irgendwie auch von ihm abhängig. Es gibt aber keinen, spätestens seit Martin Fowles, seitdem der weg ist, keinen, dem ich irgendwie zutraue, da so eine richtige realistische Draufsicht noch zu haben. Und dementsprechend ist er in einem Umfeld, das ihn natürlich, so scheint es mir, bei allem bestärkt, was er macht und sagt. Und sich dann hinzustellen, seinen Emotionen freien Lauf zu lassen, fair enough, das gebe ich ihm, wenn er das in diesem Moment so fühlt und es wird auch führen, und da kommt das Alter jetzt, glaube ich, spielt das Alter wirklich eine Rolle. Es macht sicherlich einen Unterschied, ob du mit 17, 18, 19 da sitzt und von Fans ausgebuht wird, als wenn du, ich sag mal, schon so richtig gesettelt im Leben bist und das irgendwie dann auch ertragen kannst. Nichtsdestotrotz hat das Ganze, es kommt ja nicht von ungefähr. Und Luke Littler, in meiner Wahrnehmung, korrigier du mich, wenn ich falsch liege, hat sich noch nie für irgendetwas, es geht gar nicht darum, dass er jetzt zu Kreuze kriecht oder so, aber es ist ja eigentlich immer nur die Kommunikation in die Richtung, ja, wenn jetzt irgendwas an mir kritisiert wird, dann feuere ich zum Gegenangriff und es entsteht so eine Art Blame Game. Das war damals so bei dem Spiel gegen Cross, wo man generell, ich habe immer Barry Hearn in den Augen bei diesem Thema Pfiffe und Hasse nicht gesehen. Die kassieren eine Schweinekohle mittlerweile, also bezogen jetzt auf die absoluten Spitzenspieler. Die Preisgelder sind in die Höhe geschnellt und dann kommst du nicht damit klar, dass Leute, nachdem Darts in dieser Zwischenphase zwischen der Van Gerven-Dominanz und der Littler-Dominanz einen komplett anderen Sport gesehen haben, mit in Hinsicht auf, wer gewinnt das Ding, alles war komplett offen. Das war ja quasi eine ganz andere Ära. So, dann kommt Luke Littler, erstmal so ein bisschen Zirkuspferd-mäßig, ne? Jetzt ist der Junge da, 16, 17, 18, Wahnsinn, geil, ne? Und dann merken aber die Leute, irgendwie fehlt uns was, weil jedes Mal derselbe Spieler gewinnt. Auch da kannst du eine geile Story rausstricken. Littler gegen die Außenseiter. Und natürlich bist du dann für den Außenseiter. Und natürlich gibt es, wenn da Leute sich 6,5 Atü anschmecken an so einem Abend, auch mal welche, die dann buhen und pfeifen. Ja, das eine ist leichter zu verkraften als das andere. Aber so what? Und dann Luke Littler, der sich da hinstellt, mit hochrotem Kopf wie Osram Jupp Heynckes damals, wirklich glüht und sagt, ja, ihr bezahlt mein Preisgeld. Gab's da irgendwie mal den Hauch einer Einordnung? Nö. Rian van Veen, als Gegenspieler in dem Moment so ein bisschen aufgebaut, durch das gemeinsame WM-Finale, dann gibt's da offenbar einen, wie soll ich sagen, diskussionswürdige Aktion an Bord, in Sachen Körpersprache von Littler, und Van Veen geht dann so ein bisschen drauf ein. Es eskaliert aber auch nicht. Luke Littler ist derjenige aus meiner Sicht, der die Würze dort reingebracht hat. Und es gibt nichts im Nachgang. Im Gegenteil, er gibt doch Rian Van Veen die Schuld. Und dann wundert er sich. Dann wundert er sich, dass nicht alle Leute, nicht alle Zuschauer ihn bedingungslos feiern und mögen. Dafür bräuchte es noch viel weniger, dass ich das schon ihm eigentlich hätte voraussagen können, dass auch diese Phasen mal kommen würden. Ich meine, ist doch klar, Luke Littler hat eine lange Karriere noch vor sich und alle hatten das durch. Ob das Taylor ist, Van Gerven, Price, Anderson, also vielleicht ist Anderson ein anderes Beispiel, weil den mögen alle. Aber auch er, ne, wenn er dann in England gegen einen Engländer oder so, ich kann mir vorstellen, dass das in der alten Zeit dann auch mal schwierig war. Also von daher, es fehlt für mich einfach an Professionalität in diesem Umfeld. Und dann kann ich natürlich sagen, ach, genau das finde ich geil, kann ich machen, ne, dass die alle so ein bisschen, so, ich sag mal, vom einfachen Schlag sind, ne, und sich auch nicht scheren und dann da mit der Wollmütze im Ellipelli stehen oder mit der Jogginghose.
Ja.
Kann ich geil finden. Aber um ein Gesamtbild zu zeichnen, glaube ich, fehlt die Einordnung, dass da irgendwas nicht richtig passt. Dass da sicherlich ihm eine Stimme von außen gut tun würde. Denn wenn du dich in diesen Kokon so einschließt, ja, dann kommen solche Sachen bei raus. Und ja, deswegen würde ich das, war mir ein Anliegen, das nochmal so einzuordnen. Man muss Luke Littler nicht bedingungslos feiern. Man kann Luke Littlers Leistungen nicht zerreden, das darf man gar nicht, weil die sind großartig, heroisch. Aber die Art und Weise, wie agiert wird, die muss man nicht geil finden. Bei aller Liebe, also das ist mir auch manchmal viel zu prollohaft von diesem gesamten Littler-Kosmos, gefällt mir nicht.
Und man kann sich ja auch als Spieler mal daneben benehmen. Man kann ja auch gerade als junger Spieler mal ins Klo greifen und mal richtig drüber schießen. Du kannst auch wie Gervin Price dich mal in dem WM-Halbfinale gegen Peter Wright verhalten und danach dann aber auch mal dich entschuldigen und sagen, was waren seine Worte? Ich glaube, eine Insta-Story, sorry Peter for being a dickhead oder irgendwie sowas in die Richtung, und sich dafür entschuldigen. Du kannst auch mal komplett drüber schlagen, und das ist ja noch 5 Stufen mehr Headloss als das, was wir von Littler gesehen haben bei der WM oder gegen Rian van Veen, wie Cameron Menzies. Kannst dich aber trotzdem danach wieder entschuldigen, kannst das Ganze einsortieren und wirst dann noch auf der European Tour oder so wieder gerne gesehen in gewisser Weise. Aber von Luke Littler gibt es, und das ist menschlich schwach, wirklich keine Form von Entschuldigung, Selbstkritik, Selbsthinterfragung, Einordnung, irgendwas, ob es jetzt von ihm kommt oder von seinem Umfeld. Und der Junge kann froh sein, dass er spielerisch so unfassbar gesegnet ist, dass er so gut spielt und so nochmal über dem ganzen Rest steht und stehen kann, weil ich sag mal, im gesamten Drumherum ist das für mich wirklich ganz schön dünn.
Absolut. Und man muss ja sagen, wir alle im Leben haben Fehler gemacht, machen Fehler, werden das weiterhin tun. Jetzt sind sie bei uns nicht so öffentlich. Und der Umgang mit Fehlern ist aber letztlich im Kleinen wie im Großen der gleiche. Wenn es keinen Umgang damit gibt, also wenn es keine Form der Selbstkritik gibt, dann sorgt das dafür, dass man eben in seinem Umfeld, in dem Fall ist es die Öffentlichkeit bei Luke Littler, auch mal Kritik einstecken muss. Das ist für mich glasklar. Und was mich halt nervt, ist, dass auch insgesamt, es wirkt so wie Littler in so einer Art goldenen Käfig, wo auch von außen alle ganz vorsichtig sind. Ich frage mich wirklich, wird sich das ändern, wenn der, weiß ich nicht, ich sag mal 25 ist? Wird sich das ändern? Ich weiß es nicht. Ich befürchte nein, weil natürlich auch alle davon profitieren. Das ist auch das, was ich übrigens an Humphreys, und damit mache ich jetzt einen letzten Punkt, was ich an Humphreys kritisiere, der gestern auch noch eine PK gegeben hat und wo er gesagt hat, ja, wir sollten ihn nicht so behandeln, wie wir das gemacht haben. Und man müsste dafür sorgen, dass Luke Littler den Dartsport nicht verlässt, weil Luke Littler sei ja größer als Darts. Damit hat er recht, glaube ich. Aber ganz ehrlich, soll ich jetzt mein gesamtes Fanleben, um mich in einen Fan reinzubeamen, mein gesamtes journalistisches Leben, da wird es ja dann irgendwann wirklich unprofessionell, nur noch damit widmen, das machen ja einige Kollegen in England, Luke Littler bloß keine kritische Frage zu stellen, damit der uns alle nicht verlässt. Ja gut, wenn du dein gesamtes Geschäftsmodell nur auf Darts ausgerichtet hast und dann auch davon profitierst, dass dieser Gesamtsport durch den Littler-Effekt so groß ist, dann verstehe ich das und trotzdem muss ich es nicht gut finden.
Was meinst du mit der Aussage von Humphreys, die du unterschreiben würdest, mit Littler ist größer als Darts, weil ich finde, boah, ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde. Ja, Littler gibt den riesen Mega-Push für diesen Sport, ist absolut klar, ist indiskutabel, aber es gibt Promis oder auch Sportler in anderen Sportarten, selbst wenn die den Sport nicht mehr ausüben, sind das immer noch super interessante Persönlichkeiten, die du, ich sag mal, zu so vielen Anlässen holen kannst, die sich äußern, die in Erscheinung treten. Roger Federer, bei Djokovic wird das so sein. Es gibt das, gibt's wie gesagt auch in vielen anderen Sportarten. Aber überleg dir doch jetzt mal Littler als Person des öffentlichen Lebens, ohne dass er Dart spielen würde. Das wäre doch einer der langweiligsten Promis, die es geben würde. Aber ja, Darts aber ohne Littler kannst du dir ja schon vorstellen im Gegenzug, aber nicht Littler ohne Darts.
Naja, ich glaube, der Effekt von ihm war so groß, weil er natürlich dann nochmal andere Fans für diesen Sport gewonnen hat, die so niemals gekommen werden. Und natürlich Littler den Dartsport nach außen hin, sag ich nochmal, mitziehen konnte. Also, dass er dann da hier auf einem Cover ist von dem und dem Magazin und solchen Sachen, was war es, GQ oder so, Sportlerwahl des Jahres und sowas, ne? Also das, glaube ich, meint Humphreys und da würde ich auch mitgehen, weil kein anderer Sportler diese Brachialität erzeugt hat und ich sehe da auch gerade keinen Humphreys und keinen anderen außer Littler, der nur ansatzweise so viel Strahlkraft aus dem Darts heraus hat. Also so würde ich es konkretisieren.
Setzen wir dann jetzt den Haken hinter diesen Playoff-Abend in London?
Genau, wir wollten 20 Minuten sprechen, jetzt sind es fast 40 geworden. Aber es gab ja auch wirklich viele Lecks, viele emotionale Momente und einen großartigen Sieger, also rein sportlich betrachtet, ist das über jeden Zweifel erhaben. Ja, einer der drei großen Spieler, die diesen Sport jemals ausgeübt haben, die jemals eine Ära geprägt haben. Taylor, Van Gerven und jetzt
Andrew Gilding.
Luke Littler. Genau, Andrew Gilding, danke, dass du ihn noch gesondert erwähnt hast. Es darf natürlich auch keine Folge passieren, auch nicht eine zu den Premier League Finalnächten ohne Erwähnung von Andrew Gilding. An der Stelle würde ich sagen, danke fürs Zuhören und an alle, die noch mehr Stoff haben wollen. Wir machen weiter und zwar exklusiv bei Patreon. Da geht es um die Zukunft der Premier League. Bis dahin, Dankeschön und ja, an alle, die uns bei Patreon supporten, wir machen da jetzt noch ein bisschen weiter.